Genau, so ist es. Jo, Dankeschön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Jetzt müsst ihr es noch ein bisschen durchhalten. Also ich brauche es nicht mehr. Ja. Wir sind ja jedes Jahr 9 Monate unten, 3 Monate heroben und haben jetzt in den letzten 2 Monaten, glaube ich, 29 Termine gehabt. Also es war relativ intensiv. Es macht wahnsinnig Spaß. Also einfach viele von den Gemeinden kennen wir jetzt schon seit langen, langen Jahren. Ich meine, wie lange kennen wir euch? Ja? Und ihr habt noch den Vorteil, dass ihr recht eine kleine Gemeinde seid, daher kenne ich wirklich fast alle. Ja, und das ist jetzt mal extrem schön. Bei größeren Gemeinden kenne ich nur die Hälfte. Ja, aber bei euch kenne ich wirklich fast an jeden und weiß von jedem, zumindest schwammig wäre ich, ja, so wie Michi. Ne? Also das ist eins von den wirklich schönen Teilen von unserer Arbeit. Einfach die Leute wieder zu kennen, wieder zu treffen und dann ein bisschen wieder Updates zu kriegen, wie es geht und was passiert etc. Aber es ist anstrengend. Ja. Und wir überlegen uns dann immer schon Monate im Vorhinein, was wollen wir sagen. Also wir haben unseren Projektbericht, das ist das eine, aber dann ist auch, was ist in dem Jahr, was uns wichtig geworden ist oder was wir weitergeben möchten, den Gemeinden. Und dieses Mal war es für mich das Thema, einfach der Bibelvers, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das war jetzt nicht so, weil ich selber so unglaublich von der Freude am Herrn erfüllt gewesen wäre. Ja, es war unten sehr anstrengend und sehr intensiv. Es war viel Aufbauendes dabei, aber es sind natürlich auch viele Probleme, viele Herausforderungen etc. Und es ist emotional einfach auf Dauer anstrengend. Und wir haben, wie gesagt, die Alice hat es eh schon erzählt, kaum einen Regen gehabt. Und diejenigen von euch, die irgendeinen Teil oder irgendeinen Bezug zur Landwirtschaft haben, wissen, wenn es nicht regnet, das ist zach für den Bauern. Ja, wir haben, Gott sei Dank, mein Zugang zum Regen hat sich völlig verändert. Ja. Also es brauchen eigentlich nur Touristen ein schönes Wetter. Sonst, wer braucht schon ein schönes Wetter? Ja. Wenn man eh drin sitzt und hackelt, dann braucht man kein schönes Wetter. Ja. Und wenn es draußen, wenn's wachsen soll, dann braucht man auch einen Regen. Und wenn man draußen arbeitet, ist auch nicht auch schön, wenn es nicht so heiß ist. Ja. Also ist eigentlich, schöne Wetter ist eigentlich nur für die Touristen schön. Ne? Für alle anderen waren eigentlich 20 Grad und bewölkt besser. Ne? Aber ja, es war also wirklich, wirklich anstrengend. Schön, aber anstrengend. Und von daher bin ich auf das Thema gekommen, auch um mich wieder neu damit auseinanderzusetzen. Ich möchte euch ein bisschen was weitergeben. Es geht Gott sei Dank, wie gesagt, die Alice hat schon gesagt, die 2 Monate jetzt waren zwar auch anstrengend und wir sind müde, aber wir sind schon um einiges besser drauf wie vor Dings. Also österreichisches Essen ist ein Hammer, das darf ich euch sagen. Gell? Also was, es ist zwar der Patriotismus in Österreich gesellschaftlich nicht wirklich akzeptabel, also Amerikaner sind Patrioten, aber als Österreicher darfst du eigentlich nicht patriotisch sein, weil sonst kommst du sofort ins rechte Eck, also rechte Eck. Aber was das Essen angeht, bin ich eindeutig Patriot. Also gibt nichts so Gutes wie das gute österreichische Essen. Freude. Freude basiert prinzipiell darauf, dass die Welt von Gott geschaffen ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und zwar gut. Wie Gott die Welt gemacht hat, hat er gesagt, es ist alles sehr gut. Und das ist der Grund, warum wir so viel Freude haben können in der Welt. Weil sie prinzipiell von Gott gut gemacht worden ist. Es gibt so viele schöne Sachen, an die man sich freuen kann. Ja. Umwelt, ich meine, da bei euch braucht man ihn rauszuschauen. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendeiner in Wien die Hochhäuser angeschaut hat und die Straßenfluchten und gesagt hat, wow, Gott ist groß. Ja. Aber wenn du Berg siehst, oder Wälder, oder einfach nur einen großen, schönen Baum, oder eine Blume, ja, da kannst du spontan kannst sagen, boah, Gott ist groß, ja. Pfah, ist das schön. Kinder, man kann unglaubliche Freude an Kindern haben, man kann auch Arbeit an Kindern haben, das will ich jetzt gar nicht, aber bei den Enkeln merkt man das dann ganz besonders, wie schön Kinder sind. Freunde, so wie jetzt die letzten zwei Monate, ihr wisst gar nicht einfach nur daher zu kommen und euch wieder zum sehen, wie schön das ist. Wie wir uns freuen drüber. Und wie das uns aufbaut, dass ihr euch freut, dass wir da sind. Das ist schön. Ein gutes Essen, ja. Ein Wein, Rosenduft. Ich bin ja ein sehr untypischer Mann, ich gehe spazieren und rieche am liebsten Rosen. Und für mich, jede Rose, die nicht riecht, ist ein Verräter. Also, ja, also ich mag Rosen, die nicht riechen, nicht, weil die schauen so schön aus und dann so ins Riechen gefälligst. Ja. Ja. Aber die Welt ist halt auch von Sünde verzehrt. Ja, und da sind wir nicht ganz unschuldig. Also seit vielen, vielen Generationen. Und deswegen gibt es auch ganz viele Sachen, die uns die Freude stehlen und zerstören können. Es gibt ganz viel Zaches auf der Welt. Ja. Es gibt viel Schönes auf der Welt, stimmt. Es gibt aber auch viel Zaches auf der Welt. Und wie kann man in dieser schönen, prinzipiell guten, aber zerstörten, verbogenen Welt Freude haben? Und in der Bibel ist Freude immer ganz stark mit Hoffnung verbunden. Ja. Deswegen ist letztendlich der Grund unserer Freude nicht da, sondern da, letztendlich. Wir dürfen das alles und wir kennen uns freuen dran, das ist auch nicht falsch. Und es gibt ja komische Christen, die das Lachen verbieten wollen. Ja, gibt es wirklich. Und es gibt da unter uns Christen, machen wir so ein bisschen das Ding, Test. Ja? Wer von euch kann von ganzem Herzen fröhlich zuversichtlich beten, Herr, mach mit mir, was du willst? Warum? Weil wir innerlich das Gefühl haben, ja, da nimmt er mal irgendwas weg, was mir Freude macht. So, wenn du Gott wirklich dienen willst, dann machst du sicher irgendwas, was dir keinen Spaß macht. So, versteht ihr, was ich sagen will? Ja? Woher kommt das? Ja? In der Bibel ist Freude mit Hoffnung verbunden, weil die Bibel realistisch ist. Es gibt viele andere Religionen, die absolut unrealistisch sind. Ja? Aber die Bibel ist realistisch. Die Bibel sagt, es gibt viel Leid. Es gibt da bei Christen Leid. Ja, man, kleiner Haufen, aber ihr habt euch einen Anteil auch dabei. Aber es gibt in dem Leid Freude. In dem Leid Hoffnung. In Jesus. Weil man eben nicht nur auf heute leben und nicht nur für das Leben da sind, sondern weil wir wissen, es gibt mehr als nur das Leben. Die Frauen unter euch wissen das. Wer schon mal ein Kind geboren hat, wenn es vor allem das zweite, dritte, vierte ist, die letzten Monate sind zach. Ja, alle Bänder sind schon aus ja, es umdrehen im Bett, ja. Ich kann mich erinnern, beim vierten Kind hat mich die alles aufgeweckt in der Nacht und gesagt, Martin, bitte hilf mir umdrehen. Ja, weil es geht nicht mehr allein. Es ist wirklich zart. Na, ich gehe da jetzt eh nicht in Details. Also, das ist jetzt nur, ja. Aber man ist bereit, das Leid und das Zache auf sich zu nehmen, aus der Hoffnung heraus, dass was Gutes dabei rauskommt. Ja. Und die Freude am Herrn oder die Freude, die wir haben, ist jetzt nicht dieses Halleluja, alles ist gut. Solche Christen gibt es leider auch. Ja, da gibt es nichts Schlechtes, es ist alles immer nur gut und wenn was schlecht ist, bist du sicher selber schuld. Ja, also brauchst du nur glauben und wer krank ist, hat sicherlich entweder gesündigt oder nicht glauben. Solche Leute gibt es auch und das ist auch falsch, weil es ist einfach so, es gibt auf der Welt Leid. Wir leben in einer kaputten Welt. Und die Freude am Herrn oder die Freude, die wir als Christen haben, ist eben Freude, manchmal wirklich coole Freude, aber es ist manchmal auch Freude im Leid. Ja. Der Paulus sagt, bedrückt und doch voller Freude. Etwas, was uns weitergehen lässt, auch wenn die Schritte schwerfallen. Etwas, was uns aufrecht haltet, wenn wir eigentlich liegen wollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist das Einzige, was mich da früher aus dem Bett bringt, einfach nur das, dass Jesus mich lieb hat. Ist es manchmal so? Das ist das Einzige, was mir in der Früh die Kraft gibt und den Willen gibt, überhaupt aufzustehen. Ich bin jetzt eher der alte Martin, von meiner Herkunft her eher ein negativer Mensch. Ja? Und manchmal erwischt es mich einfach. Und manchmal ist es, das Einzige, was mir aus dem Bett bringt, ist das, dass ich weiß, Gott ist gut, Gott hat einen guten Plan. Sonst darf ich liegen bleiben, weil ich so hoffnungslos werden kann. Und die Freude am Herrn ist dann das, dass es uns Nein zur Sünde sagen lässt, Nein zur Versuchung sagen lässt, obwohl wir eigentlich nachgeben wollen. Also es ist, manchmal ist Freude dieses übersprudelnde, Hurra, ich möchte am liebsten zerspringen vor lauter Freude. Und manchmal ist Freude das, das im Untergrund drinnen ist und das uns die Kraft gibt, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Deswegen mag ich, weiß nicht, wer von euch den Herrn der Ringe kennt, diesen Film, ich mag die Figur von Frodo und von Sam, das sind für mich die größten Helden in den Dings, die kämpfen keine großen Schlachten, die sind nicht stark, die sind nicht groß, die sind nicht schön, aber sie gehen jedes Mal wieder weiter in die neue Richtung. Etwas, was oft vergessen wird, und das ist allen unter euch, die ab und zu mal predigen. Vergesst es nicht, den Leuten zu sagen, wie das geht. Es gibt gute Predigten, tolle Predigten, die dir irgendwas vor Augen malen und dann, ach wie schön und ach wie toll oder irgendwelche Herausforderungen und was man nicht alles tun sollte. Ja? Oder die Freude am Herrn beschreiben, so wie jetzt. Und dann sagen es den Leuten nicht, wie komme ich da hin? Wie mache ich das? Und dann geht man raus und hat dieses Gefühl, ja, jetzt weiß ich, wie ich tun sollte, aber was ich tun sollte, aber wie da hinkomme, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich geduldiger sein sollte, dass ich liebevoller sein sollte, dass ich fröhlicher sein sollte. Aber wie komme ich da hin? Und die unter euch, die predigen, einfach nur bitte, eine Bitte im Namen derjenigen, die zuhören. Wenn ihr predigt, dann überlegt sich immer auch, wie geht es? Wie komme ich da hin? Was sind ganz praktische Schritte, die ich machen kann, da hinzukommen? Habe ich mir auch überlegt und habe eine Predigt gehört und das ist eine ganz herrliche Predigt für die, die unter euch Englisch können, von einem Mann namens Paul Washer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber der Mann ist eher dafür bekannt, dass er eher hart predigt, aber da ist eine Predigt, die ist ganz herrlich. Und das habe ich mehr oder weniger von ihm abgekupfert, aber es ist wirklich cool. Er sagt, wie komme ich dazu? Und die Schritte dazu sind zuerst, dass ich erkenne, die Wahrheit erkenne über Gott. Weil wir alle glauben Dinge. Die Frage ist, ist es wahr? Und diese Dinge, die wir glauben, bestimmen unsere Handlungen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass ich zuerst erkenne, Wahrheiten über Gott. Das ist was. So gut ich es halt erkennen kann mit meinem Verstand. Und dann zweitens, dass ich diese Wahrheit dann auch im Glauben annehme. Weil der Teufel weiß wesentlich mehr Wahrheiten über Gott wie wir. Aber sie sind ihm für sich persönlich völlig wurscht. Und aus dem heraus, wenn ich erkenne, wer Gott ist und das dann auf mich anwende, im Glauben annehme, aus dem heraus entsteht dann eine Freude am Herrn. Und ich möchte noch mehr darauf eingehen. Und aus dieser Freude heraus am Herrn verändert sie mein Leben. Wir denken oft, ich muss zuerst gehorsam sein und dann kommt die Freude. Aber das Gehorsam sein ist halt so zart, wenn du keine Freude hast. Und es stimmt auch, wenn man einmal einen Sieg erlebt, sage jetzt einmal, dass das fröhlich macht. Das stimmt auch. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht stimmt. Aber das Grundprinzip ist anderes. Das Grundprinzip ist, ich erkenne, wie wunderbar Gott ist und dass er das für mich gemacht hat und das macht mich fröhlich und aus dieser Freude heraus, aus dem, dass Gott so wunderbar ist, bin ich dann bereit, Dinge zu tun. Auch wenn sie vielleicht unangenehm sind. Die Erkenntnis der Wahrheit über Gott und was er für mich getan hat und tun wird. Was hat Gott für mich, für dich getan? Was verspricht uns für die Zukunft? Die Basis von all dem, was Gott uns verheißen hat, ist Jesus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen auf das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Weil das die einzige Grundlage ist. Wenn Jesus für uns nicht am Kreuz gestorben wäre, alles, was wir zu erwarten hätten, wäre Gericht. Weil so gut ist keiner. Weil Gott ist absolute, gerechte, reine, wunderbare, selbstlose, sich verschenkende Liebe. Und wenn er uns anschaut, was sieht er? Sieht er das in uns? Nein, sieht er nicht. Und wenn Jesus für uns nicht am Kreuz gestorben war, Gott müsste sauer sein auf uns. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht, weil sich Jesus mit uns so verbunden hat. Ich habe in Afrika das Beispiel verwendet vom Superkleber. Den gibt es in Afrika. Ja. Und ja, gibt interessante Sachen in Afrika. Und unter anderem gibt es Superkleber. Und ich habe einen Freund genommen, einen von unseren drei Hauptmitarbeitern, und habe ihm gesagt, vor die Gemeinde gestellt und habe gesagt, pass auf, wenn ich jetzt Superkleber, ich habe einen Superkleber genommen, ja, habe nicht aufgemacht, aber ich habe gesagt, jetzt schmiere ich dem die Hand mit Superkleber voll und dann gebe ihm die Hand. Dann halten wir uns einmal 10 Sekunden die Hand. Was machen wir dann? So, was ist denn los? Wir sind für gewisse Zeit ziemlich unzerdränglich. Ja? Wo der hingeht, gehe ich auch hin. Wo ich hingehe, geht er auch hin. Wir schlafen im gleichen Bett und wenn einer von uns aufs Klo geht, muss der andere mit. Und sogar helfen beim Abwischen, weil mit einer Hand ist das schwierig. Und die Liebe Jesu ist wie Superkleber, nur hält sie ewig. Und sie ist nur viel fester. Es gibt ja Kleber, die wesentlich fester sind. Superkleber ist nicht der beste Kleber. Der Zwei-Komponenten-Kleber ist er wirklich fester. Es gibt Zwei-Komponenten-Kleber, das haben sie einmal gemacht. Da haben sie Schrauben mit 1 cm Durchmesser haben sie durchgesagelt. Haben sie dann so eine Metallschrauben mit unten einen Haken. Haben sie dann mit Zwei-Komponenten-Kleber wieder zugeklebt, diese zwei Teile. Und dann haben sie an der Schraube einen ganzen Lastwagen aufgehängt. Mit ein paar Tonnen. Und der Kleber hat das ausgehalten. Der Kleber ist nichts im Verhältnis zu der Stärke, die Jesus hat. Die Stärke der Liebe Jesu zu uns. Das ist ein Superkleber, das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, der hält ewig. Und was Jesus gemacht hat, ist, er hat sich in seiner Liebe mit uns, mit diesem Zwei-Komponenten-Kleber, mein Herz an sein Herz und sein Herz an mein Herz, sein Schicksal, mein Schicksal, festgeklebt. Zwei-Komponenten-Kleber ist, das eine ist seine Liebe, das zweite ist mein Glaube. Und das hält. Das ist zusammengemischt und das hält. Das geht nicht mehr auseinander. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir das aus den Augen verlieren, und wir verlieren es so leicht aus den Augen, ich verliere das aus den Augen. Ich bin einer, der einfach wirklich gern selber gut war. Und das funktioniert aber nicht. Ich werde jetzt mal wieder frustriert, weil ich kann gar nicht so gut sein. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, dass Gott uns um Jesu Willen, nur um Jesu Willen, allein um Jesu Willen, aber wirklich und auf ewig liebt und vergibt und annimmt. Mit einem Opfer, sagt der Hebräerbrief, mit einem Opfer sind wir in alle Ewigkeit vollkommen gemacht, die wir geheiligt werden sollen. Da steckt beides drin. Ja? Wir sind vollkommen gemacht. Gott sieht uns als vollkommen an. Ich weiß nicht, wie du dich empfindest, wenn du in der Früh in den Spiegel schaust. Aber wenn Gott dir ansieht, dann sieht er Jesus. Dann sieht er dich als vollkommen. Du sollst jetzt geheiligt werden. Das heißt, du sollst jetzt in dein Leben auch umgesetzt werden. Aber prinzipiell, rechtlich, bist du vollkommen. Also vor euch steht ein Vollkommener. Nur, dass du wisst, gell? Und wenn wir die zwei Komponenten aus den Augen verlieren, auf der einen Seite, dass wir nur in Jesu das haben, nur, in mir habe ich nichts, was irgendwas verdienen hat, aber in Jesus habe ich das alles. Und jetzt darf ich das erlernen, umzusetzen in mein Leben. Und wenn ich diese zwei Komponenten aus den Augen verliere, dann wäre ich entweder zu einem, ich kann alles, oder ich bin super, oder zu einem, ich bin ja so furchtbar. Wir brauchen beides. Gott will sich uns schenken. Nicht deswegen, weil wir es verdienen hatten, sondern weil er so ist. Er ist schon seit aller Ewigkeit so. Seine Liebe ist von Ewigkeit, weil der Vater sich schon vor aller Ewigkeit immer an den Sohn verschenkt. Das ist in Gott so. Der Vater verschenkt sich an den Sohn, der Sohn verschenkt sich an den Vater und der Geist verschenkt sich. Die verschenken sich die ganze Zeit aneinander. Das ist Gottes Wesen. Das ist von aller Ewigkeit, so ist Gott. Und so ist Gott immer. Immer und überall und zu jeder Zeit und gegenüber jedem. Er hat uns dazu geschaffen, damit er sich an uns verschenken kann. Für das sind wir da, das ist unser Sinn. Deswegen gibt es uns überhaupt. Und er möchte uns teilhaben lassen an seiner Fülle. Er möchte uns hineinführen in diese wunderbare Liebe, die er selber ist. Und er möchte auch, dass wir lernen, uns auch so zu verschenken. Er möchte uns mehr und mehr durch seinen Heiligen Geist in sein Bild verwandeln. Also der Vater verschenkt sich an den Sohn. Der Sohn verschenkt sich an die Welt. Und der Geist verschenkt sich an die Gemeinde. Die ganze Zeit, Gott schenkt die ganze Zeit. Und sich verschenken, was er will, ist, er will uns in die Fülle hineinführen. In das, wer er selber ist. Und er möchte uns ihm gleich machen. Weil das Wunderbarste ist, was passieren kann. Gott gleich zu sein. Aber Gott gleich zu sein, heißt eben auch, sich selbst lieben zu verschenken. Ja, das ist dann die Herausforderung. Und sein oberstes Ziel ist nicht jetzt unbedingt, dass uns immer gut geht, sondern dass wir erkennen, wer er ist und wie wunderbar er ist. Und aus dem heraus dann unser Leben leben können. Das ewige Leben, Jesus hat gesagt in Johannes 17,3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also das ewige Leben ist nicht irgendwann, sondern das ewige Leben ist jetzt. Und im Epheserbrief im dritten Kapitel heißt es, wo Paulus für die Gemeinde betet. Er betet, dass wir die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe erkennen und die Liebe Christi, die alles Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Gott will es. Dieser Dreieinige, Schöpfer des Universums, diese vollendete dynamische Liebesgemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Er ist unendlich mächtig, weise, liebevoll, geduldig, barmherzig, gnädig, vergebend, treu, sich verschenkend, sanft, hartnäckig, eifersüchtig, will sich dir verschenken. Er will, dass du die Fülle hast in ihm, dass du übersprudelst vor lauter Freude in ihm. Und das ist total wichtig, ist eben, dass das für dich gilt. Das ist keine prinzipielle Wahrheit. Ist es auch, ja, aber sie ist eben für dich und heute, jetzt, ob es dir gut geht oder nicht gut geht. Ob du in der Früh aufstehst und da denkst, hurra, ein neuer Tag, ja, oder ob du da aufdeckst und dann, ja. Ob es denn da früh einer, also ich weiß nicht, wie viele von euch sich fröhlich in den Spiegel anschauen können, ja, aber es gibt wahrscheinlich eher mehr unter uns, die in der Früh in den Spiegel schauen und so innerlich denken, ich kenne die nicht, aber ich kampel die trotzdem. Ja, Gott liebt dich. Immer. Um Jesu willen. Immer. Es hängt gar nicht von dir ab. Da kannst du am Kopf stehen und mit den Füßen wackeln. Du bist gemeint, wenn Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. In Christus bist du schon vor Grundlage der Welt auserwählt. Das heißt, da hast du noch gar nicht gegeben. Da hast du noch gar nichts richtig und nichts falsch gemacht. Hat Gott schon gewusst. Den will ich. Die will ich. Die gehört zu mir. Du bist gemeint, wenn Gott sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Du bist gemeint. Und ich bin gemeint, das ist auch ganz wichtig. Wenn der Paulus schreibt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die von Gott vor Gott gilt. Und das, wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Also ich mich erinnern, aber auch ich dich erinnern. Und du musst mich erinnern. Authentisch. Es gibt auch diese oberflächlichen, ja, ist alles gut, Gott ist ja so schön. Ja. Ich glaube, dass Gott uns manchmal in schwierige Situationen reinführt, damit es tiefer wird. Ich habe einen Freund, der sagte so, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen oder durch Krisen gehen, dann ist es so, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Die von euch in der Landwirtschaft wissen, wenn man zu oft mit dem Traktor über ein Feld fährt, dann verdichtet sie das Feld. Ja, und zwar bis in tiefere Tiefen. Und dann gibt es das, was es heißt im Fachbegriff Pflugpfanne. Ja, das ist dann in ungefähr 1 Meter Tiefe, ist dann eine ganz harte Schicht. Und diese harte Schicht verhindert, dass der Regen dann durchkommt. Und dann wird das Feld schlecht. Ja, dann gibt es Staunässe etc. Und dann muss man mit einem tiefen Pflug, das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Langsmesser, und manchmal ist unten noch so ein kleiner Schuh dran, muss man durchpflügen und muss diese Pflugpfanne wieder aufbrechen. Und der Freund hat halt gesagt, Krisen sind so wie dieser Tiefenpflug, wie diese Pflugpfanne, wie diese Dings, zum Aufbrechen von verhärteten Schichten tief unten drinnen. Auf der Oberfläche schaut es gut aus, ja, da ist der Boden noch weich und alles, aber unten drunter ist es verhärtet. Und dann muss man es einfach aufbrechen. Und da geht es halt tief einer. Und wenn es tief einer geht, der Pflug, das tut halt weh. Und manchmal sind solche Krisen nichts anderes wie das Aufbrechen von diesen tieferen Schichten. Dass da wieder was einer kommt. Und dann kommt es darauf an, was lassen wir einer? Lassen wir dann Verbitterung einer? Oder erinnern wir uns in dieser Tiefe, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott ist gnädig. Das ist nicht Zorn. Das Leiden, das, was ich gerade erlebe, ist nicht ein Ausdruck von Gottes Zorn. Das Leid, das ich gerade erlebe, ist ein Ausdruck von seiner Liebe. Er möchte einfach, dass ich es noch tiefer verstehen lerne und noch tiefer annehmen lerne. Und dass ich dann auch viel, wie soll ich sagen, vollmächtiger weitergeben kann. Weil wenn einer, der Millionen am Konto hat und eine Villa in Spanien und eine Villa in Frankreich und eine Villa auf den Malediven hat, wenn der sagt, Gott ist gut, ja, dann denke ich mir, ja, das glaube ich da sofort, dass Gott gut ist. Ja. Ich war froh, wenn er zu mir auch so gut war. Nicht? Aber wenn einer dem schlecht geht, der vielleicht krank ist, dem alles weh tut, dem gerade der Baum aufs Haus gefallen ist, der vielleicht die Arbeit verloren hat. Und wenn der sagt, und ich weiß, Gott ist gut, und wenn der fröhlich sein kann in all dem, das hat ein anderes Gewicht. Und ich glaube, da möchte ich hin. Wisst ihr, das habe ich nicht. Ich tue mir manchmal schwer, ich tue mir manchmal wirklich schwer mit dem Fröhlichsein. Aber es ist halt nicht glaubwürdig, wenn man nicht fröhlich sein. Ja? Wenn man sagt, Gott ist gut. Ja, das, ja? Es muss nicht Gott ist gut sein. Ja? Manchmal ist es auch Gott ist gut mit Tränen in den Augen. Aber Gott ist wirklich gut. Er ist wunderbar. Und manche von euch, die durch schwere Zeiten gegangen sind oder vielleicht auch jetzt gehen, ja, wissen das, die haben das erlebt auf eine Art und Weise, die wir nicht erlebt haben oder die wir vielleicht schon wieder vergessen haben. Das Blöde ist, wir sind ja so vergesslich. Wir merken uns oft nur das Negative und das Positive merken wir uns nicht. So wie der Paulus, ich bin ja so froh über den Paulus, der im Philipperbrief schreibt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder vollkommen wäre. Ja? Ich bin so froh, dass das da drin steht. Ja? Weil wenn der Paulus noch nicht fertig war, und noch nicht vollkommen war, dann gibt es Hoffnung für mich. Ja? Es gibt noch ganz viel, was in mir noch nicht passt. Ja? Also Schwächen gibt es und Ängste gibt es und Stolz und Eitelkeit. Aber es ist nicht in dem Augenblick, ich habe das eh schon einmal gesagt, die mich kennen, kennen das eh schon. Ja? Ich habe Jesus in meiner einen Hand und ich habe alle meine Probleme in meiner anderen Hand. Solange Jesus mein Fokus ist, solange ich auf Jesus schaue, ja, solange ich erkenne, wie wunderbar er ist. Solange das da mein Fokus ist, solange das mein Zentrum ist. Das andere ist alles da. Ja, innere Probleme, äußere Probleme. Aber es kann mich nicht überwältigen, weil Jesus ist da. Aber wenn ich Jesus in die Augen verliere, ja, und auf meine Probleme schaue, dann haben sie mich. Und die Lösung ist jetzt nicht zu versuchen, meine Probleme alle zu lösen. Der erste Schritt ist nicht, dass ich meine Probleme löse, weil die hören nicht auf. Ja, das ist wie Zwiebelschalen. Hast die erste Schale weg, kommt die zweite. Und je mehr Schalen du abschälst, desto mehr blärst. Das ist, wer probiert, die Probleme selber zu lösen, das geht wie beim Zwiebelschalen. Ja? Der erste Schritt ist, dass ich Jesus wieder in den Fokus kriege. Dass ich wieder auf Jesus schaue. Und ich sage, das ist hart. Machen wir das wirklich hart? Manchmal brauche ich Monate dafür. Manchmal ist es nur im Kopf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander unterstützen, dass wir einander immer wieder ermutigen, dass wir einander immer wieder erzählen, wie treu und wie wunderbar und herrlich Gott ist. Und ich hoffe, dass es heute ein bisschen geklappt hat, dass wir erkennen, wie wunderbar Gott ist, dass wir uns wieder erinnern lassen. Weil wenn das stimmt, wenn das passt, wenn ich auf Jesus schauen kann, dann ist alles andere. Ja, es ist zwar da, ja, es ist da, es ist ein Dings, aber die gegenwärtigen Leiden sind nichts im Verhältnis zu der überschwänglichen Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird. Und einfach nur Erinnerung, ich wünsche euch, dass wir das alle mehr und mehr erleben, immer wieder, wir werden es auch wieder vergessen und dann sind wir hoffentlich, und deswegen ist das einer der Gründe, warum er uns als Gemeinde geschaffen hat, liebe Leute, dass wir uns immer wieder treffen, und dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Jeder mit der Gabe, die er hat. Ja? Damit wir fröhlich weitergehen können. Amen.